Ich begrüße euch alle ganz herzlich hier am Mittwochabend zu unserem Bibelstudium. Wir studieren Vers für Vers durch den Hebräerbrief und wir sind heute schon bei Lektion Nummer 7. Leider kann ich heute nicht physisch da sein. Ich bin zwar physisch jetzt gerade im gleichen Raum, wo ihr dann jetzt seid, aber ich wurde von der Christi entführt. Und wir sind ein paar Tage weg und ich lasse mich gerne von der Christi entführen. Es ist immer sehr schön, wenn man gemeinsam Zeit verbringen darf, miteinander, die Christi und ich. Und das dürfen wir jetzt 2-3 Tage und das ist wunderschön. Und ich danke euch für euer Verständnis, für eure Hingabe, für eure Treue am Mittwochabend, auch wenn ich physisch nicht da sein kann oder wir nicht da sein können. Ich bin überzeugt, dass das ganze Team ganze Arbeit leistet und ich bin von einem ganz fest überzeugt, dass die Lektion, die Bibellektion, die wir heute durchnehmen, nämlich Kapitel 3, Verse 7 bis 19, Hebräer 3, 7 bis 19, ist ein bisschen ein längeres Stück heute, dass das genauso kraftvoll wie immer sein wird, weil das Wort Gottes ist kraftvoll. Und habe mich genauso gut vorbereitet wie sonst immer, aber jetzt zur Stunde bin ich nicht da. Und trotzdem dürfen wir Gottes Wort studieren. Lass uns einmal beten, bevor wir beginnen und dann die Verse 7 bis 19 ins Auge fassen. Himmlischer Vater, wir danken dir, wir loben und preisen dich. Und wir kommen jetzt zu dir im wunderbaren Namen Jesus. Wir danken dir für die Person Jesus. Wir danken dir für Jesus, den Sohn Gottes, den du in diese Welt gesandt hast, um für uns ein vollkommenes, vollständiges, hundertprozentiges, ein für alle Mal Erlösungswerk zu vollbringen. Danke, Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, für all unsere Sünden, dass du unsere ganze Schuld getilgt hast, ein für alle Mal, und dass du das allerletzte aller Opfer bist. Du bist der Höhepunkt, du bist die Erfüllung aller Opfer und du bist größer als all die Schattenbilder im Alten Testament. Du bist größer als jeder Prophet, inklusive Moses im Alten Testament. Und du bist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Unsere Schuld hast du getragen, damit wir sie nicht tragen brauchen. Du hast die Strafe bezahlt, damit wir die Strafe nicht bezahlen brauchen. Danke dafür. Und aus Dankbarkeit heraus wollen wir für dich leben, wollen wir hingegeben leben und wollen auch wir treu sein, so wie du treu bist und immer treu sein wirst. Bitte segne jetzt unsere Zeit. Und lass uns lernen, was es bedeutet, im Glauben zu leben und hilf uns zu vermeiden, in Unglauben zu fallen. Darum bitten wir dich, Vater, in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Ihr seht, ich habe meine beiden Bibeln hier, die Luther-Thompson-Studienbibel, die mir sehr wertvoll ist, und auch die neue evangelistische Übersetzung, aus der wir hauptsächlich arbeiten und die wir auch hier im Buchshop, im Medienshop der Oase am liebsten auch anbieten, weil sie eine moderne, aber sehr urtexttreue Übersetzung ist. Ich möchte noch einmal zurückgehen kurz zu den ersten 6 Versen im Hebräer 3. Das haben wir uns letztes Mal angeschaut, wo es darum ging, dass Jesus größer ist als Moses. Wenn du dich erinnern kannst, Kapitel 1 ging es darum, Engel ist größer und höher als die Engel. Im Kapitel 2, Jesus ist größer und höher als die Engel. Also höher als die Propheten und größer und höher als die Engel. Und im Kapitel 3 sehen wir jetzt, Jesus ist größer als Moses. Und es geht auch dann so weiter, Jesus ist größer als Aaron, als Abraham, als alle Hohepriester und so weiter. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Hebräerbrief, dass Jesus einfach größer, höher und besser ist als alles andere und alle anderen vor ihm. Und wir haben auch gelernt, dass wir auf Jesus schauen sollen. Und lesen wir Vers 1. Aus diesem Grund sollt ihr euer Augenmerk auf Jesus richten, liebe Geschwister, auf den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses. Ihr seid ja auch für Gott ausgesondert und zur Teilnahme an der himmlischen Welt berufen. Wir haben also hier gelernt, dass unser ganzes Augenmerk auf Jesus gerichtet sein soll, wie dieser Seiltänzer, der nicht auf das Seil oder die Füße schaut, sondern und nicht auf die Gefahr schaut, sondern nach vorne schaut, auf das Ziel schaut. Und genauso ist es für uns Christen im Leben allgemein wichtig und immer richtig, auf Jesus zu schauen. Und er wird hier genannt der Apostel, also der Botschafter, der Abgesandte vom Himmel, also Gott wurde Mensch, und Hohepriester, der für uns zu Gott geht, als unser Repräsentant, der uns vertritt vor Gott, der uns vor Gott verteidigt, vertritt und uns und sich für uns einsetzt vor Gott. Also der Apostel spricht von Gott wurde Mensch oder Gott kam zu den Menschen, und der Hohepriester beschreibt, dass Jesus Mensch geworden ist und uns als der perfekte, vollkommene, hundertprozentige Mensch vor Gott vertritt. Und darum geht es hier in diesem ersten Vers. Ganz wichtig, was wir gesagt haben, ist, der Hebräerbrief beantwortet viele Fragen, aber zwei primäre Fragen, die der Hebräerbrief beantwortet, ist: Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Und die Antwort, die wir bekommen, ist: Er ist der Sohn Gottes, er ist der Schöpfer, er ist größer, wie gesagt, als alle anderen Menschen oder Kreaturen, weil Jesus keine Kreatur ist, er ist keine Schöpfung, sondern der Schöpfer selbst. Also wer ist Jesus und was hat Jesus getan? Und die beiden Dinge hängen sehr eng miteinander zusammen, denn Jesus konnte nur tun, was er getan hat, weil er ist, wer er ist. Kein Mensch hätte uns erlösen können. Kein Engel hätte uns erlösen können. Kein Prophet hätte uns erlösen können. Der hohe Priester selbst konnte das Volk, die Israeliten, die Juden, die Hebräer damals im Alten Testament nicht erlösen. Er selbst musste für sich selbst ein Opfer darbringen, um dann für das Volk Opfer, Sühneopfer darzubringen. Wer ist Jesus und was hat Jesus getan? Und ich hoffe, du siehst, wie die zusammenpassen, wie die beiden Dinge zusammengehören, weil Jesus der Sohn Gottes ist und weil Gott durch Jesus Mensch geworden ist, kann er für uns als der perfekte Mensch, er war immer Gott, blieb immer Gott, aber er wurde Mensch und er ist vollkommen gewesen, 100% sündenfrei, der Einzige, der je gelebt hat, der ohne Sünde lebte. Und aus diesem Grund ist er für uns am Kreuz zum perfekten Opfer geworden. Und zwar, wie es dann im Hebräer 9 steht, zum ein für alle Mal Opfer, das letzte Opfer, das einmalige, vollkommene Opfer, das alle anderen Opfer, die im Alten Testament gebracht wurden, ob es ein Lamm war oder eine Ziege oder ein Stier oder was immer es war, was sie geopfert haben, Jesus hat all diese Opfer, die im Levitikus, im dritten Buch Mose beschrieben werden, erfüllt in seiner Person. Und dazu musste er perfekt sein, dazu musste er vollkommen sein, und deswegen die beiden Fragen gehören zusammen, sind ungemein wichtig. Wer ist Jesus und was hat Jesus getan? Wer Jesus ist, haben wir auch im Kolosserbriefstudium bereits gelernt. Er ist das Haupt, er ist der Schöpfer des Universums. Durch ihn ist alles geworden. Kolosser 1, Vers 15 bis 17 wird das beschrieben. Also wir sehen da, wie das alles zusammenpasst. Und auch mit Johannes 1, wo steht, am Anfang war das Wort und das Wort ist Fleisch geworden und so weiter. Das spricht alles von diesem Jesus, der Sohn Gottes ist und was er getan hat. Und unser Glaube an die Person Jesus, also an das, wer er ist, und seinen stellvertretenden Opfertod. Also der Glaube an Jesus und was er getan hat. Der Glaube an Jesus, an die Person Jesus und seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz und anschließende Auferstehung. Also wir glauben an die Person Jesus, an seinen Tod am Kreuz und an seine Auferstehung. Und das ist unser Heil. Das ist, was wir glauben. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das, wo wir unsere Zuversicht haben. Wir haben unsere Zuversicht nicht in dem, was wir tun, denn in unserer eigenen Gerechtigkeit scheitern wir. In Jesaja 64, Vers 5 oder 6 steht, dass unsere eigene Gerechtigkeit wie schmutzige Kleidung ist. Also wenn wir versuchen, vor Gott zu bestehen, wenn wir versuchen, vor Gott gerecht zu sein, aus eigener Kraft, durch eigene Werke, dann produziert das niemals echte Gerechtigkeit. Denn die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, muss von Gott ausgehen und wird uns von Jesus geschenkt. Im 2. Korinther 5 steht im Vers 17, gehört jemand zu Jesus Christus, ist er eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und dann im Vers 21 steht, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste. Also das heißt, das Wort wusste heißt, er kannte Sünde nicht. Er wusste, was Sünde war natürlich, weil er Gott ist, er weiß, was Sünde bedeutet. Aber er wusste von keiner Sünde bedeutet, er hat keine einzige Sünde begangen. Er ist nie schuldig geworden. Er hat sich nie versündigt. Kein einziges Mal. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht, damit wir, die wir immer sündigen, zur Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wo wurde Jesus zur Sünde? Am Kreuz. Die Sünde der Menschheit wurde auf ihn gelegt, platziert. So wie im Alten Testament auf den Sündenbock in Levitikus 16 am großen Versöhnungstag. So wurde die Sünde der Menschheit auf Jesus gelegt und er wurde zur Sünde. Nie gesündigt, wurde zur Sünde. Wir waren nie gerecht und wurden zur Gerechtigkeit gemacht. Das ist der große Austausch. Und das bedeutet es, wenn die Bibel sagt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht am Kreuz, damit wir, die wir ständig in Sünde gelebt haben und sündig sind, Gerechtigkeit Gottes würden oder zur Gerechtigkeit Gottes gemacht würden oder zur Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Also unser Glaube an diese Person, an die Person Jesus und seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz, mit anschließender Auferstehung von den Toten, wo er alles bestätigt und bewiesen hat, wer er ist. Das ist unser Heil. Das ist unsere Hoffnung. Epheser 2, Vers 8. Gnade sind wir gerettet, mittels des Glaubens, nicht aufgrund unserer eigenen Werke, damit sich nicht jemand rühmen kann. Warum ist es so wichtig, über den Glauben zu sprechen? Weil der Hebräerbrief behandelt das Problem des Unglaubens. Ganz genau. Das Problem des Unglaubens. Und wie ich schon mehrmals auch gesagt habe, die Sünde, die im Hebräerbrief immer wieder betont wird, ist nicht Lügen, Stehlen, Morden, Ehebrechen oder sonst irgendeine Handlung der Sünde, sondern die Sünde, die immer wieder angesprochen wird, vor der gewarnt wird und auch ermutigt wird zu glauben, quasi, ja, die Sünde ist der Unglauben. Der Unglaube, also das Gegenteil vom Glauben. Und darum, Kapitel 11 im Hebräerbrief ist das sogenannte Glaubenskapitel, das Kapitel der Glaubenshelden, wo ein Glaubensheld nach dem anderen aufgeführt oder angeführt wird, angefangen von Noah und Abraham und alle bis runter zu Samson und David und wie sie alle heißen und Jesaja, die ganzen Glaubenshelden. Und das Kapitel hat 39 oder 40 Verse, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist eines von den beiden, 39 oder 40 Verse, jetzt bin ich neugierig geworden. Und das ganze Kapitel spricht von den Glaubenshelden, also vom Glauben. Es sind 40 Verse. Und ist das längste Kapitel im Hebräerbrief. Das längste Kapitel im Hebräerbrief bringt uns Beispiele von Männern und Frauen im Alten Testament, die geglaubt haben, trotz widriger Umstände, trotz irrsinnigen Gegenwind, obwohl sie die Verheißung noch nicht gesehen haben, obwohl sie das verheißene Land noch nicht gesehen hatten, obwohl sie die Versprechungen nicht erfüllt hatten noch, haben sie geglaubt. Sie haben geglaubt. Und daraufhin geht alles hin im Hebräerbrief, dass der Glaube das ist, wo wir sein müssen. Wir müssen im Glauben sein. Im Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn der Gott sucht, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn inständig suchen. Also es ist der Glaube, der uns rettet. Und weil es der Glaube ist und die Gnade Gottes, also wir glauben an die Gnade Gottes und das, was er für uns getan hat, ist es auch so, dass wir unser Heil nicht verlieren können, weil wir lügen oder stehlen oder morden oder Ehe brechen. Zu dem kommen wir heute noch, weil es ganz gefährlich ist, diese Dinge zu tun, weil unser Herz damit hart wird, wenn wir sündigen. Sieh, je mehr du sündigst, umso härter wird dein Herz und umso gefährlicher wird es auch für deinen Glauben. Aber unabhängig davon sind wir einzig und alleine aus Gnade mittels des Glaubens errettet und können natürlich auch nicht etwas verlieren, was wir geschenkt bekommen haben. Wenn wir es ohne Moral geschenkt bekommen haben, können wir es auch nicht aus Unmoral verlieren. Aber dazu mehr ein bisschen später heute noch. Aber diese Passage, die wir heute dann anschauen, im Kapitel 3, Vers 7 bis 19, spricht eine Warnung gegen Unglauben aus. Aber ich bin jetzt im Vers 1 stecken geblieben. Gehen wir weiter. Vers 2, haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. In dieser Hinsicht ist er wie Mose. Also Jesus ist in dieser Hinsicht wie Mose, der ein treuer Diener für das ganze Haus Gottes war. Wie sind sich Jesus und Mose ähnlich? Beide waren sie treu. Mose als der Verwalter und Jesus als der Erbauer. Und beide sind gewissermaßen, also Jesus ist der Erlöser der Menschheit, aber Mose war auch ein Erlöser. Er war auch in gewissermaßen ein Messias für das Volk Israel. Er hat sie rausgeführt aus Ägypten und dann schließlich durch Josua ins verheißene Land. Moses durfte nicht hinein, weil er sich da etwas zu Schulden hat kommen lassen. Wir wissen, dass Moses im Himmel ist, aber er hat auf der Erde das verheißene Land nicht betreten dürfen. Aber in einer Hinsicht sind Moses und Jesus gleich. Sie sind beide Erlöser gewesen. Moses im Alten Testament, Jesus im Neuen Testament, natürlich Jesus auf einer ganz anderen Ebene als Gott selbst, der alles zusammenfasst, alles erfüllt, was im Alten Testament begonnen wurde und angedeutet wurde. Aber es ist eine Ähnlichkeit da zwischen dem alttestamentlichen Moses und dem Sohn Gottes Jesus. Moses ist das Schattenbild, Jesus ist die Erfüllung. Moses ist der Typus, Jesus ist der Antitypus. Das sind die theologischen Termini für diese Dinge. Musst du nicht alles wissen, aber es ist eine Ähnlichkeit da zwischen Moses und Jesus, aber Jesus ist größer. Und wir haben auch gesagt, Moses wird hier nicht schlecht gemacht, nur Jesus wird als überlegen und darüber dargestellt, was er natürlich auch ist. Vers 3, ihm jedoch kommt größere Ehre zu als Moses, habe ich gerade erwähnt, denn der Erbauer eines Hauses genießt größeren Ruhm als das Haus. Jedes Haus hat ja einen Erbauer. Aber der alles erbaut hat, ist Gott. Übrigens auch das Universum hat einen Erbauer, weil da steht, jedes Haus hat einen Erbauer, alles hat einen Erbauer. Es gibt nichts, was da ist, was nicht gemacht worden wäre. Auch das Universum, das gesamte Universum hat einen Erbauer und der Erbauer ist Gott. Vers 5. Und wenn Moses sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies, bezieht sich das auf seinen Dienst als Verwalter. Moses war Verwalter, Jesus war Sohn, Erbe und Meister. Natürlich ist er das immer noch. Damit war er ein Hinweis auf das, was später verkündigt werden sollte. Christus aber erweist seine Treue als Sohn und damit als Herr über das Haus Gottes. Und dieses Haus sind wir. Im Neuen Testament ist der Tempel nicht mehr dieses Gebäude oder das Zelt, die Stiftshütte, dann der Tempel, sondern wir sind Tempel Gottes. Wir sind dieser heilige Raum jetzt, der früher auf den Tempel beschränkt war. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du Haus Gottes, bist du Tempel Gottes, bist du der Tempel des lebendigen Gottes, des Heiligen Geistes und natürlich auch der Leib Christi als Ganzes ist auch das Haus Gottes. Dieses Haus sind wir, vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht und Stolz an der Hoffnung fest, bis wir am Ziel sind. Es gibt eine Voraussetzung. Was ist die Voraussetzung? Dass wir festhalten an der Zuversicht. Was heißt das? Das heißt so viel wie, dass wir festhalten am Glauben. Im Kolosser 1, Vers 23, glaube ich, das ist, glaube ich, der richtige Vers, steht auch, dass wir am Glauben dranbleiben müssen. Das heißt, wir müssen weiter glauben. Okay? Und können wir unser Heil verlieren? Das ist diese Frage, die wir vielleicht heute noch beantworten werden oder das nächste Mal. Aber ich sage dir Folgendes. Wenn du glaubst, unmöglich kannst du es verlieren. Weil Jesus hat alles getan, wir müssen es nur glauben. Kann man aufhören zu glauben? Das ist eigentlich die große Frage. Kann man irgendwann sagen, ich glaube nicht mehr? Möglich. Ich denke, dass es dann vielleicht schwierig wird. Aber wenn du vertraust, Michael Heiser, ein Theologe, den ich sehr schätze, sagt, believing loyalty. Das bedeutet so viel wie, wir müssen dem Glauben loyal und treu bleiben. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind, das heißt auch, dass wir manchmal sündigen, vielleicht auch manchmal öfter, aber wir geben unsere Zuversicht, unseren Glauben, unsere Hoffnung nicht auf. Und wenn wir sündigen, laufen wir zu Gott, bitten um Vergebung und das beweist natürlich auch, dass wir auf ihn vertrauen. Es geht hier um Vertrauen und dass wir am Vertrauen der Zukunft, also der Zuversicht, Entschuldigung, dass wir an der Zuversicht festhalten, an der Hoffnung festhalten. Und wenn man das tut, kann man sein Heil natürlich nicht verlieren. Also ich glaube nicht, dass du durch eine Sünde, egal wie schlimm die Sünde ist, und Sünde ist schlimm, dein Heil verlieren kannst. Was wir dann später noch sehen werden, aber mein Herz kann ich verhärten. Und dann wird es gefährlich. Und halte an der Hoffnung fest, halte am Glauben fest, darum geht es. Jetzt gehen wir zum Vers 7 und wir lesen einmal die Verse 7 bis 11, weil das ist unser erster Teil von der heutigen Session. Und ich lese ab Vers 7. Als Überschrift steht bei mir, auf Gott hören. Also hören, 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 hören. Sehr wichtig, Glaube kommt vom Hören. Vers 7, darum beherzigt, was der Heilige Geist sagt, warum ihr heute die Stimme Gottes hört. Hört. Verschließt euch seinen Reden nicht. Das heißt wiederum, hört. Also tu deine Ohren nicht verschließen. Verschließt dein Herz nicht. Verstockt dein Herz nicht. Wie es das Volk in der Wüste an dem Tag tat, als es gegen ihn rebellierte. Damals, sagt Gott, haben eure Vorfahren mich herausgefordert und meine Geduld auf die Probe gestellt, obwohl sie 40 Jahre lang meine Wunder gesehen hatten. Deshalb hat mich diese ganze Generation angewidert. Ihr Eigenwille führt sie ständig in die Irre, sagte ich. Sie begreifen einfach nicht, welche Wege ich sie leiten will. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, sie werden niemals die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Noch einmal, das sind starke Worte. Es sind auch ziemlich deutliche Warnungen. Aber wir werden sehen, Die Sünde, die sie begangen haben, war und ist Unglauben. Ich habe da damit du ein bisschen siehst, wie ich mich vorbereite, habe da einen kleinen Folder, Hebräer, Lektion 7, da gebe ich die ganzen Notizen hinein und dann habe ich mir auch aus dem bibleserver.com 11 deutsche Übersetzungen ausgedruckt. Also wenn du die Bibel studieren willst, vergleiche Übersetzungen, es gibt 11 gewaltig gute Übersetzungen. Und ich lese jetzt den Vers 19. Wir greifen kurz vor. Der letzte Vers von Kapitel 3. in der neuen evangelistischen Übersetzung. Wir sehen also, dass sie wegen ihres Unglaubens nicht hineinkamen. Wegen was? Wegen ihres Unglaubens. Die Menge Bibel, Vers 19, so sehen wir denn, dass sie nicht haben hineingelangen können infolge ihres Unglaubens. Die Lutherbibel, sie konnten nicht hineinkommen wegen des Unglaubens. Elberfelder, und wir sehen, der Vers 19 ist die Zusammenfassung des ganzen Kapitel 3. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Wo hinein? Ins verheißene Land. Außer Josua und Kaleb. Nur Josua und Kaleb sind alle Menschen über 20 Jahre sind alle in der Wüste umgekommen. Die Kinder, die nächste Generation ist dann mit Josua und Kaleb hinüber, über den Jordan. Aber alle über 20 konnten das verheißene Land nicht sehen. Vers 19 in der Hoffnung für alle. Das alles zeigt uns ganz und klar, das Ganze, was wir heute lernen, zeigt uns ganz und klar, ganz klar, sie konnten ihr Ziel, das von Gott verheißene Land, nicht erreichen, weil sie Gott nicht vertrauen wollten. Vertrauen, Unglauben, nicht vertrauen wollen. Schlachterübersetzung. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Die Zürcher Bibel wegen ihres Unglaubens. Die neue Genfer Übersetzung, das ist sehr wichtig. Darum wiederhole ich das so oft und darum vergleiche ich die Übersetzungen. Wir sehen also, Genfer Übersetzung, neue Genfer Übersetzung, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen, es war ihr Unglaube. Und eine Übersetzung noch, die gute Nachricht, da steht, weil sie Gott das Vertrauen verweigert hatten. Weil sie Gott das Vertrauen verweigert hatten. Und drum, wir müssen diese Passage, die wir heute studieren, im Kontext verstehen, dass es hier nicht darum geht, dass sie eine Handlung gemacht haben, die sündig ist, gelogen haben, gestohlen haben, Hurerei betrieben haben, so wie es auch geschrieben steht, oder was auch immer. Sie haben Gott das Vertrauen verweigert. Sie haben Gott nicht vertraut. Deswegen haben sie gemurrt und gejammert gegen Mose und deswegen wurde ihnen verboten, das verheißene Land zu sehen. Der Autor vom Hebräerbrief zitiert hier im Hebräer 3, Vers 7 bis 11, Psalm 95. Psalm 95. Und den Psalm 95 wollen wir jetzt lesen. Heute siehst du ein paar Zusammenhänge zwischen Alten und Neuen Testament. Und der Hebräerbriefautor schreibt an wem? An Hebräer, an Juden. Und daher nimmt er das Beispiel der Wüstenwanderer. Mit dem waren sie vollkommen vertraut. Sie wussten, hey, Moses, Ägypten, Pharao, Sklaverei, Knechtschaft, fürchterlich, was sie dort erlebt haben. Und dann hat Gott sie auf wunderbare Weise, durch sichtbare Wunder, bitte, 10 Plagen über Ägypten und dann die Teilung des Meers, die Wolkensäule, die Feuersäule, und Pharao war hinter ihnen, aber konnte nicht zur, wie sozusagen, wegen der Säule, wegen der Feuersäule und Wolkensäule. Sie konnten sich nicht annähern und dann zogen sie durchs Rote Meer durch, das sich geteilt hatte. Die haben das gesehen und dann haben sie in der Wüste gejammert und Gott nicht vertraut. Und das ist das Problem in dieser ganzen Geschichte, auch in unserem Leben, ist der Unglaube. Und wenn wir sündigen, willentlich sündigen, dann machen wir unser Herz hart. Ja, Gott schließt uns nicht aus, weil wir eine Sünde begangen haben. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Aber jede Sünde macht es leichter, wieder zu sündigen. Und dann wird es immer leichter, wieder zu sündigen und dann werden wir kalt und hart. Und das ist das Problem. Und das könnte über kurz oder lang zum Unglauben führen. Und daher diese ganze Passage, okay? Psalm 95, ich lese den ganzen Psalm, weil er wirklich schön ist auch. Als Überschrift steht Anbetung und Gehorsam im Vers 1. Kommt, lasst uns jubeln vor Jahwe und uns freuen am Fels unseres Heils. Lasst uns vor ihn treten mit Dank, ihn mit Lobliedern erfreuen. Denn ein mächtiger Gott ist Jahwe, ein großer König über alle Götter. Ihm gehören die Tiefen der Erde, die Höhen der Berge sind ebenfalls sein. Kein Gott ist wie er. Jahwe ist der eine, wahre, lebendige, allmächtige, allwissende Gott. Er steht über allen Göttern. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht. Und das Festland ist von seinen Händen geformt. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen vor ihm. Lasst uns vor Jahwe knien, der uns erschuf. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er führt uns wie eine Herde und sorgt für uns wie ein Hirt. So, ab jetzt zitiert der Hebräerbrief diesen Psalm. Ab jetzt, ab Vers 7. Und wenn ihr heute seine Stimme hört. Psalm 95, Vers 7b und Hebräer 3, Vers 7. Das ist jetzt genau, was zitiert wird im Hebräerbrief. Verschließt euch seinem Reden nicht. Vers 8. Wie Israel es damals bei Meriba, Meriba heißt Prüfung, tat, an dem Tag in der Wüste bei Massa. Massa heißt Streit, also Prüfung und Streit. Mich hatten sie dort auf die Probe gestellt. Sie haben Jahwe, Gott, auf die Probe gestellt. Mich haben eure Väter versucht und sahen meine Taten doch selbst. Das Wort versucht bedeutet nicht, dass sie ihn versucht haben, so wie wir zur Sünde versucht werden. Sie haben ihn getestet. Sie haben Gott getestet. Und es gibt sogar einen Vers in der Bibel, der sagt, dass wir Gott testen sollten, nämlich mit unserem Geben zum Beispiel. Das steht in Malachi 3, testet mich, ob ich euch nicht die Schleusen des Himmels öffne. Nur sie haben ihn getestet und auf die Probe gestellt mit Dingen, die von Unglauben geprägt waren, die aus dem ungläubigen, harten Herzen kamen. Sie, aus einem ungläubigen, harten Herzen kommen natürlich die Sünden in Hülle und Fülle. Logisch. Mich haben eure Väter auf die Probe gestellt und versucht und sahen meine Taten doch selbst. 40 Jahre lang empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Sie sind ein Volk, dessen Herz sich verirrt, sagte ich mir. Denn meine Wege kennen sie nicht. Schließlich schwor ich mir im Zorn, die kommen nie zur Ruhe in meinem Land. Es ist natürlich auch die Frage, wie viele von den 600.000 Männern plus Frauen und Kinder, ein paar Millionen Menschen, werden es gewesen sein, die da ausgezogen sind aus dem Ägypten, aus dieser schrecklichen, teuflischen Welt mit den ägyptischen Göttern und Pharao als den Herrscher. Wie viele von denen wirklich gläubig waren oder wie viele sich nur angeschlossen haben, die quasi mitgezogen sind, ohne wirklich zu vertrauen. Aber wir sehen hier, Hebräer 3, Vers 7 bis 11 und Psalm 95, Verse 7 bis 11. Interessant, in beiden Kapiteln, Verse 7 bis 11, sehen wir, worum es geht. Es geht darum, dass sich ihr Herz verirrt hat, ihr Herz war verstockt und sie waren voll des Unglaubens. Gewaltig. Das Erste also, was wir unbedingt tun müssen, ist hören. Es steht im Vers 7, hört. Hört. Darum beherzigt. Beherzigt heißt ja auch, hört hin, was der Heilige Geist sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört. Hört. Im Römer 10, Verse 16 bis 21, das wollen wir auch lesen, da steht Folgendes über Glauben und Hören. Römer 10, Vers 16 bis 21. Leider haben nicht alle auf diese gute Nachricht gehört. Schon Jesaja, auch Altes Testament, sagt, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Gehört, geglaubt. Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Der Glaube kommt vom Hören der Botschaft. Nun frage ich, haben Sie die Botschaft etwa nicht gehört? Aber natürlich haben Sie sie gehört. Ihr Ruf ging ja über die ganze Erde, Ihre Nachricht bis ans Ende der Welt. Ich frage weiter, hat Israel sie etwa nicht verstanden? Die Antwort steht schon bei Mose. Ich werde euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk. Ich werde euch zum Zorn über eine Nation reizen, die gar nichts von mir weiß. Das ist die Rede von den Heiden. Vers 20. Und Jesaja wagt sogar zu sagen, ich ließ mich von denen finden, die nicht einmal nach mir suchten. Ich habe mich denen gezeigt, die nicht nach mir fragten. Über Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände nach einem Volk ausgestreckt, das ungehorsam und widerspenstig ist. Ich hoffe, du siehst hier den Zusammenhang zwischen ungehorsam und widerspenstig und Hören und Glauben. Also Glauben auf der einen Seite und Ungehorsam und Widerspenstigkeit oder Rebellion, kann man auch sagen, auf der anderen Seite. Das Erste also ist, wir müssen hören. Hören. Und ich sage dir ganz ehrlich, das Wort Gottes zu hören, nicht nur am Sonntag, sondern auch am Mittwoch und darüber hinaus in deiner eigenen Zeit und das Wort Gottes zu lesen und aufzunehmen, ist durch nichts zu ersetzen. Das Wort Gottes zu hören, weil Glaube kommt vom Hören. Das Erste ist Hören, aber wir müssen weiter auch hören. Aber nicht nur oberflächlich hören, sondern auch wirklich hinhören, aufmerken und wirklich hinhören und wirklich das Wort Gottes mit voller Entschlossenheit aufnehmen. Weil das Nächste, was wir sehen in Vers 8, verschließt euch seinem Reden nicht. In der Lutherbibel steht, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste. Die Elberfelder, verhärtet eure Herzen nicht. Also die Verstockung des Herzens und die Verhärtung des Herzens verschließt euch nicht, sagt die neue evangelistische Übersetzung. Verschließt euch Gott nicht. Verhärtet euer Herz nicht. Verstockt euer Herz nicht. So wie damals bei Meriba und Massa. Und das führt uns jetzt zu einer weiteren Stelle im Alten Testament, wo das Beispiel von Mose und den Israeliten herkommt, nämlich im 2. Mose 17. 2. Mose 17, Überschrift Wasser aus dem Felsen. Sie haben gehört, aber sie haben dann letztendlich ihr Herz verhärtet oder verstocken lassen. Sie haben sich Gott verschlossen. 2. Mose 17, Vers 1 bis 7. Nach dem Befehl Jahwes brach die Gemeinschaft der Israeliten das Lager in der Wüste Sin ab. Sie zogen weiter von einem Lagerplatz zum anderen. Als sie ihr Lager in Rephidim aufschlugen, fanden sie kein Trinkwasser. Ich bin so froh, dass ich mein Wasser habe. Wasser ist was Wunderbares. Da machten sie Mose schwere Vorwürfe und forderten, sie haben begonnen zu murren, zu meckern, gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte, was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr Jahwe auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst, sie murrten gegen Mose, so murrten sie gegen Mose und sagten, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Willst du uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst umkommen lassen? Musst du dir vorstellen. Die waren geplagt von Pharao. Die mussten Ziegel machen. Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang der Sonne. Und dann hat er ihnen nicht einmal mehr das Stroh beigesteuert. Das mussten sie selbst besorgen, um die Ziegel zu brennen. Er hat es immer schwerer gemacht. Die Unterdrückung wurde so groß. Und dann haben sie geschrien. Und Mose wurde ihr Befreier. Sie haben Wunder erlebt. Und jetzt machen sie Mose Vorwürfe. Ist unglaublich. Aber sind wir nicht auch so vergesslich? Sind wir nicht auch so vergesslich und lassen wir uns nicht auch so oft verhärten und verstocken, weil Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen? Und dann machen wir Gott Vorwürfe, oh, du hast mich enttäuscht und wo warst du und wo bist du und so weiter. Gott ist immer dort, wo er ist, am Thron und er ist mit dir, auch im Tal. Das ist unser Glaube. Wir machen den Glauben nicht abhängig davon, ob wir gerade im Segen in Fülle leben oder gerade eine harte Zeit durchmachen. Aber die haben Gott und Mose, und indem sie Mose Vorwürfe gemacht haben, indirekt Gott schwere Vorwürfe gemacht. Hey, wären wir doch in Ägypten geblieben, jetzt sterben wir da in der Wüste. Ja, sie sind gestorben in der Wüste, aber nicht, weil Gott das wollte. Hast du gehört? Nicht, weil Gott das wollte, sondern wegen ihres Unglaubens. Rebellion, Widerspenstigkeit. Sie haben Gott nicht vertrauen wollen. Da schrie Mose zu Jahwe: Was soll ich nur mit diesem Volk machen? Es fehlt nicht viel, dann steinigen sie mich. Jahwe antwortete ihm: Ruf einige von den Ältesten Israels und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm den Stab in die Hand, mit dem du auf das Nilwasser geschlagen hast, dort drüben auf dem Felsen am Horeb. Werde ich vor dir stehen. Dann sollst du an den Felsen schlagen, es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Mose machte es so, und zwar vor den Augen der Israeliten Israels. Dann nannte er den Ort Massa und Meriba, Versuchung und Vorwurf. Denn dort hatten die Israeliten Mose Vorwürfe gemacht und Jahwe auf die Probe gestellt. Sie hat nämlich gesagt: Ist Jahwe nun unter uns oder nicht? Unglaube. Sieh, hier hat Mose den Felsen geschlagen, Wasser kam heraus. Später, im 4. Mose, hat Gott gesagt: Sprich zu dem Felsen und Wasser wird kommen. Und Mose war so zornig, dass er zweimal auf den Felsen geschlagen hat. Und das war dann zu viel und Gott hat gesagt: Mose, du wirst nicht hinübergehen ins verheißene Land. Du wirst es noch sehen können, aber du wirst nicht hinübergehen. Josua wird es tun. Und weil Gott sehr sorgfältig darauf gedacht hat hier, weil der Fels ist ein Typus für Christus. Und da geht es um eine Typologie, nämlich Jesus. Und gegen das hat Mose verstoßen. Und deswegen wurde ihm das verheißene Land verweigert. Das wäre eine eigene Lektion ein anderes Mal. Okay? Sie haben ihr Herz verhärtet. Wir haben jetzt Beispiel aus Psalm 95, wir haben 2. Mose 17. Es dreht sich alles um diese Wüstenwanderung-Geschichte der Kinder Israels im Alten Testament. Und die Lektion, die wir lernen, ist: Sie konnten das verheißene Land nicht erleben wegen ihres Unglaubens. Was musst du tun, um errettet zu sein? Du musst glauben, dass Jesus gestorben ist am Kreuz für deine Sünden, dass er der Sohn Gottes ist und dass er von den Toten auferstanden ist. Und du musst ihn als Herrn und Erlöser bekennen. Du musst glauben und ihn aufnehmen. Johannes 1, Vers 12. Johannes 3, Vers 16. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Okay, Frage jetzt. Kann man manchmal im täglichen Leben als Christ in Unglauben fallen? Ja, selbstverständlich. Das hindert uns auch daran, dass wir nicht in allen Bereichen all das erleben, was Gott eigentlich möchte, dass wir manchmal Dinge entgehen, vor allem die Freude und der Frieden, diese Ruhe, von der auch im Kapitel 4 dann die Rede ist. Kapitel 3 und 4 redet von der Glaubensruhe. Die Glaubensruhe heißt nicht, dass du Millionen am Konto hast oder immer topfit bist oder immer alles kriegst, was du willst. Die Glaubensruhe bedeutet, dass du trotz allem in diesem Leben, im verheißenen Land des Friedens und der Freude und der Freiheit lebst. Und das entgeht uns natürlich auch als gläubige Jesus-Nachfolger, wenn wir in gewissen Dingen Gott nicht wirklich vertrauen. Und schau, Moses ist garantiert bei Jesus heute. Aber er hat natürlich das verheißene Land hier nicht gesehen. Abraham ist garantiert bei Jesus heute, aber er hat auch ein paar Mal gelogen und gesagt: Ja, die Sarah ist meine Schwester. Und dann, ja, das waren alles unperfekte Menschen. Nur weil du manchmal nicht glaubst, heißt das nicht, dass du was verloren hast oder das Heil verloren hast. Das Heil hast du, Erlösung, ewiges Leben hast du, weil du an Jesus stellvertretendes Erlösungswerk glaubst. Punkt. Das ist, weil du errettet bist. Das macht dich zu einem Kind Gottes. Aber trotzdem ist das Glauben auch ein Glaubenswandel. Ist der Glaube auch ein Glaubensleben. Und Gott möchte, dass wir ihm mehr vertrauen, auch mit den Dingen des Lebens. Und warum haben wir im Hebräerbrief also die Beispiele von Moses und Psalmen und so weiter, weil die Judenchristen das kannten. Die kannten die Tora, das Alte Testament, die hebräische Bibel. Und der war es ganz klar das beste Beispiel für sie, Mose und die Kinder Israel. Und genau diesen Glauben brauchen wir. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht in Unglauben fallen, dass wir weiterhören, weiter aufmerksam zuhören und unser Herz nicht verhärten oder verstocken. Diese Dinge sind ein Beispiel für uns. Ich möchte noch eine Passage herausgreifen. Ich weiß, wir lesen heute sehr viel Bibel, darum heißt es auch Bibelstudium. Ja? Aber ich glaube, das ist so wichtig, die Zusammenhänge der einzelnen Passagen zu verstehen. Hebräer 3, Psalm 95, 2. Mose 17 und noch andere Stellen natürlich auch. Und jetzt 1. Korinther 10. Die gehören alle zusammen. Die reden alle von der gleichen Geschichte. 1. Korinther 10, Vers 1 bis 13. Und Paulus schreibt hier an die wirklich sündigen Korintherchristen. Die haben wirklich ziemlich viel Chaos gehabt. Und da gab es sexuelle Sünden, da gab es Christen, die sich vor Gericht gegenseitig verklagt haben. Einer hat sich seine Stiefmutter genommen. Also wirklich krasse, krasse Sünden. Interessant ist, dass Paulus sie trotzdem als Heilige anspricht, als Brüder und Schwestern im Herrn. Sie kannten Jesus und sie mussten zurechtgewiesen werden. Und Paulus gibt ihnen jetzt das Beispiel auch von den Israeliten im Alten Testament in der Wüste. 1. Korinther 10, denn das sollte euch klar sein, liebe Geschwister, unsere Vorfahren waren alle unter dem Schutz der Wolke und gingen alle durchs Meer. Wovon spricht das? Mose durch das Rote Meer, Wüstenwanderung. Aus Ägypten, verfolgt vom Pharao, Wunder über Wunder über Wunder, durchs Rote Meer, Wunder, in der Wüste, Wunder, Brot vom Himmel, Manna vom Himmel, Wachteln vom Himmel, Wachteln ist nicht so meins, Truthahn ist eher meins, aber ja, sie wurden versorgt mit süßem Brot, mit Wachteln, mit Wasser und schau, was Paulus sagt, was sie getan haben. Und alle wurden in der Wolke und dem Meer auf Mose getauft. Sie alle aßen dieselbe geistliche Speise und tranken denselben geistlichen Trank. Sie tranken ja aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen ging. Pass auf. Und dieser Fels war Christus. Jesus war mit ihnen. Jesus war in der Wüste mit ihnen. Jahwe im Alten Testament. Jesus im Alten Testament. Trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keinen Gefallen. An den meisten von ihnen keinen Gefallen, denn er ließ sie in der Wüste sterben. Keinen Gefallen. Warum keinen Gefallen? Was steht im Hebräer 11, Vers 6? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also wenn ich Gott nicht gefalle, dann hat es was mit meinem Glauben, mit meinem Vertrauen, meiner Zuversicht. Schau, überleg, wenn eines meiner Kinder mir nicht glaubt oder vertraut, dann kränkt mich das. Warum? Weil ich hoffe, dass ich für meine Kinder glaubwürdig bin und verlässlich bin. Ich bin aber nur ein Mensch, der versagt. Gott versagt nicht. Das heißt, jemand, der vertrauenswürdig ist, wenn man dieser Person nicht vertraut, das könnte die Person persönlich nehmen, weil es keinen Grund gibt, nicht zu vertrauen. Er hatte keinen Gefallen an ihnen wegen ihres Unglaubens, denn er ließ sie in der Wüste sterben. Vers 6, es hängt alles zusammen. Das soll uns als warnendes Beispiel dienen. Warum? Erzählt Paulus das und der Hebräerbriefautor im Kapitel 3, es soll uns ein warnendes Beispiel sein. Damit wir uns nicht am Verlangen nach dem Bösen beherrschen lassen, wie sie es in der Gier taten. Betet auch keine Götzen an. Also falsche Götter oder andere Götter. Wie es einige von ihnen getan haben. Denn es steht in der Schrift, Sie setzten sich hin, um zu essen und zu trinken, und danach standen sie auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch keinen außerehelichen Sex haben, andere Übersetzung sagt Hurerei treiben, wie ein Teil von ihnen es machte und deshalb an einem einzigen Tag 23.000 Menschen umkamen. Wir wollen auch Christus nicht herausfordern, wie einige von ihnen das taten und von der Schlange umgebracht wurden. Lehnt euch nicht gegen Gott auf, wie manche von ihnen, die deshalb vom Strafengel Gottes umgebracht wurden. Diese Dinge sind beispielhaft an ihnen geschehen, um uns, über die das Ende der Zeiten gekommen ist, als Warnung zu dienen, zu helfen, zu dienen. Als Beispiel, wer daher meint, er stehe fest, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, der den Menschen überfordert. Und Gott ist treu. Sieh, Gott ist immer treu. Und deswegen erwartet er von uns treuen Glauben. Wo müssen wir treu sein? Im Glauben. Believing loyalty. Treue im Glauben. Und Gott ist treu, er wird euch wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf den ihr bestehen könnt. Kein Gefallen, weil ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Sieh, Glaube produziert Gehorsam. Nicht Perfektion, aber je stärker mein Glaube wird, umso mehr werde ich gehorchen. Gnade produziert auch Gehorsam. Je größer meine Hoffnung ist, umso stärker wird mein Gehorsam und meine Loyalität sein. Meine Zuversicht ist größer, mein Gehorsam ist größer. Also die Dinge, die wir haben durch Jesus, durch den Heiligen Geist, produzieren Gehorsam. Gehorsam rettet uns nicht. Ja? Und Ungehorsam schmeißt uns auch nicht aus der Familie raus. Aber wenn wir bleiben im Ungehorsam, wird unser Herz immer härter. Immer härter. Und wir haben auch vom Zorn Gottes geredet. Wir haben auch gelesen davon, der Zorn Gottes. Es ist ein heiliger Zorn. Und es ist ein guter Zorn, weil Gott uns liebt. Sieh? Die Liebe und der Zorn Gottes gehen Hand in Hand. Wäre Gott nicht zornig und gäbe es auch kein Gericht, ich bin froh, dass es Gericht gibt. Wie sollte das Böse auf der Welt jemals enden ohne Gericht? Es muss ein Gericht geben. Und die Dinge sind nicht schlecht, sie sind gut. Sie sind Eltern manchmal zornig auf ihre Kinder? Ich bin manchmal zornig auf eines meiner Kinder, abwechselnd, einmal dieses, mal dieses Kind. Aber nicht, weil ich ein schlechter Vater bin, sondern ich sehe so viel mehr in meinem Kind oder ich möchte so viel mehr für mein Kind. Und da kommt ein heiliger Zorn über mich und sagt, hey, Junge oder Mädchen, meine Güte, schau, was du verpasst. Ich liebe dich so sehr. Das ekelt mich an, das macht mich zornig. Du könntest so viel Gutes oder Besseres erleben. Ich liebe dich so sehr. Das ist ein heiliger Zorn. Genauso, wenn ich sehe oder lese, dass Kinder missbraucht werden. Boah, da kommt ein heiliger Zorn über mich. Das ist gut, weil Gott Liebe ist. Und Eltern, die auf ihre Kinder zornig sind, nicht je Zorn. Nicht Zorn außer Kontrolle, das ist schlimm. Aber ein heiliger Zorn, der aus Liebe motiviert ist, der den Kindern helfen will, besser zu sein oder besser zu werden oder Besseres zu erleben, das ist heilig und liebevoll. Im 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, er will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Werden alle gerettet werden? Leider nein. Möchte Gott das? Ja. Wollte Gott sie ausschließen aus dem verheißenen Land? Nein. Aber der Unglaube war so groß, dass er in seinem Zorn gesagt hat, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Also wir haben eine Warnung, dass wir hören, weiter hören und wirklich aufrichtig hören. Nicht nur eine Predigt über sich ergehen lassen oder ich höre halt mal zu, schauen wir mal, sondern wirklich hinhören, aufsaugen und das Herz nicht verhärten lassen. So, jetzt müssen wir noch die letzten Verse lesen. Wir sind gleich fertig, weil wir haben jetzt die Basis gelegt für alles, was jetzt noch in den Versen 12 bis 19 steht. Ich lese es nochmal vor. Also ich lese Verse 12 bis 19, die haben wir noch nicht gelesen heute, Hebräer 3. Achtet also darauf, liebe Geschwister, dass keiner von euch durch innerliche Rebellion, dem Unglauben, da haben wir es wieder, Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt euch gegenseitig jeden Tag, solange es dieses Heute, von dem die Schrift spricht, dies ist der Tag, heute ist der Tag des Heils, noch gibt, damit niemand auf den Betrug der Sünde hereinfällt und hart wird. Denn wir gehören wirklich zum Messias. Wir gehören zu Jesus, zum Messias und haben Anteil an allem, was ihm gehört. Vorausgesetzt, wir halten die Zuversicht, den Glauben. Die Zuversicht, die wir am Anfang hatten, mit aller Entschiedenheit fest. Also wenn jemand wirklich nicht mehr glauben will, dann glaube ich schon, dass er nicht mehr bei Jesus ist. Nur da muss viel passieren, glaube ich. Es gibt eine Gruppe, die sagt, naja, das beweist, dass er nie bei Jesus war. Wenn jemand sagt, ich glaube nichts mehr, ich will nichts mehr davon wissen, das beweist, dass er nie gläubig war. Und daher sagen sie, das Heil kann man nicht verlieren, weil wenn du wirklich glaubst, wirst du nie so weit kommen, dass du sagst, ich glaube nie und ich glaube nicht und ich glaube nicht mehr. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Menschen sagen, man kann sein Heil verlieren. Stufenweise immer weniger glauben, bis man gar nicht mehr glaubt. Hey, es gibt gute Theologen auf beiden Seiten. Ich sage dir nur eines. Solange du glaubst, solange dein Glaube, solange du an das Erlösungswerk Jesus glaubst, egal was du gestern Nacht getan hast, solange du diese treue Zuversicht hast, diesen Glauben hast, diese Believing Loyalty, wie es Mike Heiser sagt, dann kannst du dein Heil nicht verlieren. Der Glaube rettet dich. Der Glaube an die Gnade Gottes ist deine Hoffnung. Ja? Also, diese beiden Seiten gibt es. Manche sagen, okay, der glaubt nicht mehr. Das beweist, er hat nie geglaubt. Das beweist, er war nie ein Kind Gottes. Er hat sein Heil nicht verloren, er hat es nie. Und die andere Seite sagt, ja, man kann es verlieren, wenn man immer weniger glaubt, bis man gar nicht mehr glaubt und dann in aller möglichen Sünde lebt, kann man es verlieren. Ich sage dir nur Folgendes. Auf beiden Seiten gibt es gute Theologen, die ihre Argumente haben. Ich sage dir eines. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Glaube. Entscheide dich einfach zu glauben. Denn der Glaube ist die Rettung. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sein ewiges Leben haben. Also, es geht wirklich um den Unglauben und den Glauben. In dieser ganzen Passage im Hebräerbrief. Geh nicht zurück zum alten Leben. Vertraue Jesus mit allem. Und zu den Juden hat er gesagt, geh nicht zurück in den Tempel und zu den Opfern. Jesus ist das Opfer. Also glauben. Solange du glaubst, kannst du nichts verlieren. Der Glaube ist. Aber Glaube heißt nicht nur, oh, ich bin der Meinung, sondern Glaube heißt wirklich auf Jesus schauen. Fixiert sein auf ihn. Er ist mein Heil, er ist mein Retter. Also Glaube bedeutet nicht, ich bin in mentaler Übereinstimmung. Nein, Glaube ist eine Entscheidung des Herzens. Ich glaube. Und wenn du sagen kannst, ich glaube von ganzem Herzen, ich glaube, so gut ich kann von ganzem Herzen, kannst du dein Heil nicht verlieren. Okay? Mit aller Entschiedenheit festhalten. Vers 15, noch einmal zu dem, was gesagt ist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, verschließt euch seinem Reden nicht wie jener Rebellion. Die Rebellion war eine Rebellion des Unglaubens. Wer waren denn die Menschen, die sich gegen Gott auflehnten, obwohl sie seine Stimme hörten? Waren es nicht gerade die Leute, die Mose aus Ägypten geführt hatte? Und wer erregte 40 Jahre lang den Zorn Gottes? Waren es nicht gerade die, die gesündigt hatten und deren Leiber dann in Tod in der Wüste lagen? Und wen meinte Gott mit seinem Schwur, dass sie nie die von ihm versprochene Ruhe finden würden, wenn nicht die, die ihm den Gehorsam verweigerten? Wir sehen also, dass sie wegen ihres Unglaubens nicht hineinkamen. Das ist die Zusammenfassung. Wir sehen, sie kamen wegen ihren Unglaubens nicht hinein. Und auch du und ich, wir kommen nicht in diese geistliche Glaubensruhe, die Gott für uns hat, wenn wir ständig zweifeln. Wir müssen ihm vertrauen. Ja? Damit wir in diesem Leben auch den Frieden, die Freude, die Freiheit erleben, die wir erleben können. Du kannst als Christ zweifeln. Es ist auch manchmal gut zu zweifeln, um gewisse Dinge zu hinterfragen, damit du stärker wirst im Glauben. Die gute Fragen sind immer wichtig. Ich habe manchmal Zweifel gehabt, habe ehrliche Fragen gestellt und mein Glaube wurde noch stärker. Du darfst zweifeln. Du darfst auch Fragen haben. Aber geh den Dingen nach und und schau auf Jesus. Und solange du auf Jesus schaust und vertraust, egal mit was du im Leben kämpfst, mit welcher Sucht du kämpfst oder mit welchen Dingen du kämpfst, wenn du auf Jesus schaust, dann bist du gerettet. Du bist ein Kind Gottes. Und das Sündigen wird auch weniger. Früher oder später wirst du immer weniger und immer weniger sündigen in deinem Leben. Ein ungläubiges Herz ist ein rebellisches Herz, sagt die Bibel. Unglaube ist eine große Sünde. Das ist die Sünde, die uns ausschließt. Wenn jemand sagt, ich will von Jesus nichts wissen, ich glaube ihm nicht, ich vertraue ihm nicht, das schließt einen aus. Und diese Sünde führt natürlich auch zu vielen anderen Sünden. Und das wiederum macht das Herz hart. Du weißt es von dir, wenn du wo hineingekippt bist schon mal oder eine Sünde zu oft gemacht hast, dein Herz wird immer härter. Und dein Gewissen wird hart. Und du wirst immer härter und kälter. Und darum sagt er später im Hebräer 10, versäumt nicht die Versammlungen. Das erste Warnsignal, was ich als Pastor logischerweise habe, ist, ja, der kommt am Sonntag nicht mehr so oft oder hat den Mittwoch jetzt sausen lassen. Oder okay, ich weiß, Mittwoch, da kann nicht jeder, weil er Kinder hat oder geschäftlich tätig ist. Aber für mich sind Alarmglocken da, wenn jemand beginnt, die Brüder und Schwestern nicht mehr um sich zu haben. Das heißt, die Glaubensbrüder und Glaubensschwestern und die Versammlungen versäumt. Das heißt nicht, dass er jetzt kein gläubiger Christ mehr ist, aber es heißt, dass er lauwarm wird. Und nach lauwarm kommt kalt und hart. Und das ist nicht lustig. Wir müssen wirklich aufpassen. Wir leben in harten Zeiten, wir leben in schweren Zeiten, wir leben in abgelenkten Zeiten, wir leben in Zeiten, wo es hart und kalt ist. Und wir sollten uns gegenseitig ermutigen, wie im Vers 13 steht. Wir sollten uns gegenseitig ermutigen. Gegenseitig uns zum Glauben anspornen, weil wenn sich eine Sünde einschleicht, dann wird es immer leichter, die Sünde zu machen. Und es führt zu mehr Sündigen, es führt zu mehr Kälte, zu mehr Härte. Und dann könnten wir vielleicht all along auch im Glauben Probleme bekommen. Wirklich auch an unserem Glauben zweifeln, unserer Errettung zweifeln. Und dann haben wir ein Dilemma. Und daher auf Jesus schauen. Ihm vertrauen, diese Believing Loyalty festhalten, diese er hat alles für mich getan, ich vertraue ihm 100%. Ich schaue auf ihn. Und du schaust nicht mehr auf die Welt, sondern auf Jesus. Ja, der Unglaube ist das Thema in diesem Kapitel. Und höre, nimm das Wort auf, bete, weil du kannst nicht beten und sündigen gleichzeitig, das ist schwierig. Und daher immer auf Jesus schauen, weil er ist unser Anker, er ist unsere Hoffnung. Beten wir. Guter Gott, gnädiger Herr, wir danken dir dafür, dass du uns nicht aufgibst, dass du immer an uns festhältst, du bist treu. Und wir sind errettet, alleine aus Gnade, mittels unseres Glaubens, nicht auf Werken, nicht auswerken, damit sich niemand rühmen kann. Danke für diese Sicherheit. Hilf uns, dass wir in den Versuchungen stark bleiben, dass wir nicht in die Sünde kippen und dadurch kälter werden und härter werden und mehr sündigen und vielleicht auch im Glauben schwach werden. Bewahre uns davor. Lass uns gegenseitig ermutigen. Gegenseitig ermutigen und uns anspornen zu guten Taten, damit wir die Ruhe finden im Glauben. Den Frieden, die Freude und die Freiheit in Jesu Namen. Ich glaube, es wäre sehr cool, wenn du am Sonntag ein paar Minuten früher kommst und wenn wir uns gegenseitig vor dem Gottesdienst schon ermutigen, ein bisschen länger bleiben nach dem Gottesdienst, uns gegenseitig ermutigen. Wir haben tollen Worship, wir haben eine gute Predigt, aber wir müssen auch gegenseitig einander ermutigen. Ich wünsche mir, dass mehr Leute, die meisten am Mittwoch kommen so zeitig, die meisten von euch sind 10, 15 Minuten früher da oder machen sogar so eine Stunde früher. Wir müssen schauen, dass wir alle ein bisschen früher kommen, damit wir uns gegenseitig ermutigen und länger bleiben auch ein bisschen. Das ist ja einfach mit dem Kaffee, aber dass wir uns gegenseitig ermutigen. Gläubige ermutigen einander, im Glauben festzustehen und nicht abzudriften. In Jesu Namen. Ich liebe euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Ich liebe euch wirklich. Wirklich, ich liebe das Wort Gottes. Ich liebe euch und ich liebe meine Arbeit. Es ist wieder über eine Stunde geworden, aber heute habt ihr keine Musik gehabt. Hat schon gepasst heute, oder? Ihr kommt zeitig nach Hause. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Gottes Segen und unsere Liebe von Christi und mir. Amen.